habe gerade noch meine Predigt von der letzten Woche gefunden. Da ging es um die Gemeinde und dass Jesus zu Petrus sagt, dass er seine Gemeinde bauen wird und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Wir hatten jetzt Pastorentreffen online diese Woche. Donnerstag, glaube ich, genau. Und das sind dann die Pastoren hier aus dem Kreis bis Lörrach und bis Offenburg. Und ein Pastor hat gesagt, dass viele Leute auf ihn zukamen und gesagt haben, was habt ihr als Gemeinde in dieser Zeit gerade für eine Relevanz? Ihr seid nicht systemrelevant. Und deswegen ist auch kein Problem, dass ihr zumachen müsst während Corona. Und das hat er auch so mitgeteilt und das hat ihm irgendwie zu denken gegeben, dass Leute ihm sagen, ihr seid nicht systemrelevant. Und es bringt mich und uns eigentlich zu einem Punkt, dass wir nicht systemrelevant sind, dass wir uns Gedanken müssen machen, warum sind wir nicht systemrelevant? Warum braucht uns diese Welt nicht? Ein Punkt ist natürlich, dass wir in einer nachchristlichen Zeit leben. Also die Kirche war ja ganz lange Staatskirche und irgendwann hat sich das so abgelöst und dann hat sich die Kirche irgendwann vom Staat getrennt und jetzt leben wir gerade in einer Gesellschaft, wo die Menschen sich gerade von der Kirche distanzieren. Das hat in den 70er Jahren stark angefangen, auch schon früher, und wo Menschen eigentlich mit kirchlichen Begriffen nichts mehr anfangen können. Also wenn du heute irgendwas von Jesus oder von Sünde, das verstehen die nicht, das musst du denen erklären. Also wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft, in der das Christentum eigentlich nicht mehr so da ist, wie es schon mal war. Aber Gott hat ja eine Berufung für diese Gemeinde, für die Ekklesia. Und das ist jetzt nicht dieser Ort hier, wir brauchen dieses Gebäude nicht, aber wir haben uns entschieden, ein Gebäude zu haben und ich finde es auch cool, dass wir jetzt nicht unter einem Baum sein müssen oder uns alle irgendwo bei euch zu Hause treffen. Aber das Gebäude ist nicht die Gemeinde. Wenn wir sagen, wir gehen in die Gemeinde, stimmt es eigentlich nicht, sondern die Gemeinde, das sind die Herausgerufenen, die in diese Beziehung zu Jesus gerufen werden, und es sind Menschen. Das bist du oder du, Helene, Holger oder Monika, Ilse. Wir sind die Gemeinde. Gemeinde ist dort, wo zwei Menschen sich treffen und miteinander eins werden, wo zwei oder drei versammelt sind. Das heißt, Gemeinde muss nicht hier stattfinden, die kann auch bei euch zu Hause stattfinden. Und da findet es auch zuerst statt, in euren Familien. Aber Gemeinde ist auch hier, wo wir uns treffen. Aber Gemeinde ist nur dann Gemeinde, wenn es eine Verbindung gibt zwischen euch und mir oder zwischen dir und dir. Wenn da was stattfindet, wenn Christus dem anderen begegnet durch mich. Jesus redet zu dir durch mich und er redet zu dir und dann haben wir Gemeinschaft und das ist Gemeinde. Aber wenn wir uns nur hier treffen und ein bisschen singen und jeder geht wieder, das so verstehe ich Gemeinde vom Neuen Testament her nicht. Es war immer eine Gemeinschaft, sie trafen sich, sie aßen miteinander und sie forschten im Wort, es war eine Begegnung. Also Gemeinde hat diese Begegnung. Jetzt ist aber ganz wichtig, Gemeinde hat eine ganz starke Berufung und wenn diese Welt sagt, sie braucht uns nicht, dann verkennt sie die Gemeinde, weil sie weiß ja gar nicht, wie wichtig wir sind. Gott legt eine Berufung auf seine Gemeinde und das ist nicht das Gebäude, sondern das seid ihr, du. Und er sagt, ihr sollt herrschen auf dieser Erde und zwar ihr sollt herrschen mit Jesus. Und ihr sollt Autorität ergreifen als Könige und Priester. Die Berufung der Gemeinde, der Ekklesia, der Herausgerufenen, also die Berufung von dir und mir, ist, dass du in dieser Welt herrschst, und zwar als König und Priester. Und ich komme da drauf, das steht im 2. Mose 19, Vers 5. Vielleicht lesen wir kurz so ein paar Stellen, gehen da ein bisschen durch am Wort Gottes, dass ihr das mal gehört habt. Und dann glaube ich, dass es heute Morgen auch noch so einen Moment geben wird, wo Gott in uns was wirken möchte, so was erwecken, was rufen möchte. Ich fange mal an, 2. Mose 19, Vers 3. Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe, auf Adlerflügen und euch zu mir gebracht. Dann Vers 5, also 2. Mose 19, Vers 5. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. In Vers 3, das sind so mehrere Sachen, Vers 3 sagt er, ich habe euch zu mir gebracht. Und in Vers 5 spricht Gott diese Berufung für sein Volk aus, wenn ihr meiner Stimme gehorcht und meinen Bund haltet, das sind die Voraussetzungen, um hineinzukommen in diesen Bund, so sollt ihr mein Eigentum sein, also ihr gehört nicht mehr euch selbst, sondern ihr gehört jetzt mir, vor allen Völkern, also das wird alle Völker werden das sehen und erleben, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir, und jetzt kommt die Berufung für das Volk Gottes, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Deine Berufung ist, dass du ein König und ein Priester bist und heilig, abgesondert. Heilig heißt abgesondert für Gott. Und jetzt predigt der Petrus, schreibt jetzt diesen Brief, und in 1. Petrus 2, Vers 9 zitiert er diese Stelle und spricht die gleiche Berufung, nicht nur für das Volk Israel, sondern für die Gemeinde. Also die Gemeinde ist nicht Israel, das muss man klarstellen, Israel ist was Eigenes, aber die Gemeinde hat die gleiche Berufung, ein Volk des Eigentums zu sein, und ein heiliges Volk. Ich lese 1. Petrus 2, Vers 9. Petrus sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Und dann noch die dritte Stelle, das zieht sich hier durch die Bibel durch, Offenbarung 1, Vers 5. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also auch hier wieder ein Königreich von Priestern. Bleib noch ein bisschen am Wort Gottes. Jetzt gehe ich noch weiter. Wie kommen wir denn hinein, dass wir in diese Herrschaft, was ist denn da passiert, als wir gläubig wurden? Dass wir jetzt herrschen und Könige sind und Priester. Ich nehme das aus Kolosser 1, Vers 13, das habe ich jetzt gar nicht hier draufstehen. Aber da steht, er hat uns versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Das heißt, wenn wir unser Leben Jesus geben, werden wir in dieses Reich des Lichts versetzt. Und dann gehe ich zu Römer 5, Vers 17. Und da geht es auch um diese Herrschaft. Denn wegen der Sünde des einen hat der Tod geherrscht durch den einen. Um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Und jetzt noch Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, dann Vers 5, auch uns, die wir tot in den Sünden mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. So, das waren jetzt wirklich ein paar Bibelstellen. Aber was die Bibel ganz klar sagt und hier zeigt, ist, dass wir durch diese Wiedergeburt, dass unser Geist erneuert wurde und dass unser Geist jetzt nicht mehr hier an diesem Ort positioniert ist, sondern dass wir, und die Bibel trennt es eigentlich nicht, die spricht jetzt nicht nur vom Geist, sondern wir als Gesamtes, der Leib ist halt noch hier, aber der Geist, aber wir wurden hineinversetzt in Epheser 2, in den Himmel mit Christus Jesus. Da sitzen wir jetzt, geistlich gesprochen, und wir herrschen dort mit ihm. Das heißt, unsere Berufung ist, mit Christus zu sitzen und zu herrschen. Denn er sitzt ja zur Rechten, heißt es an einer anderen Stelle, er sitzt zur Rechten Gottes. Oder Römer 5, Vers 17, dass wir die Gabe der Gerechtigkeit empfangen und herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Das heißt, die Gemeinde hat hier die Herrschaft auf der Erde, auch wenn man das noch nicht sieht. Das wird irgendwann so weit sein, dass man das auch sieht. Aber das kann man eigentlich nur mit den Augen des Herzens. Aber wir herrschen auf dieser Erde geistlich. Wir haben hier Autorität. Jesus gibt seinen Jüngern auch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Autorität über alle Macht des Feindes. Und Jesus geht dann weiter und sagt, Paulus beschreibt es, dass er den Teufel besiegt hat dort am Kreuz. Und es war ein öffentliches Schauspiel. Und Jesus, und wir sehen das hier, wie er uns hineinnimmt. Jesus nimmt uns hinein in diesen Sieg durch das Kreuz, habe ich letztes Mal gesagt. Am Kreuz wurde der Feind besiegt und die Mächte der Finsternis wurden dort besiegt. Und Jesus nimmt uns hier mit hinein in diese Herrschaft, zu herrschen als Gemeinde. Und das ist unsere Berufung. Und der Teufel versucht, das in uns zu zerstören. Er versucht, die Gemeinde zu schwächen, indem er zerstört, dass wir herrschen. Und er fängt an in den Familien, er fängt in deiner Familie an. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir wachsam sind. Jesus selbst sagt es, wachet, wachet. Die Daniela hat heute auch schon gewacht hier. Vielleicht ist das auch deine Berufung, zu wachen. Glaube ich auch übrigens. Jesus sagt, wachet, wir sollen hier genau hinschauen. Passt auf, dass ihr diese Berufung nicht verfehlt, was eure Berufung ist. Und jetzt passiert Folgendes, der Teufel sitzt in den Familien an und schwächt die Familien. Er lenkt uns ab und er lässt uns auf andere Dinge schauen. Und er macht es mit dem Haupt der Familie, fängt an. Das Haupt ist von der Bibel her der Chef, der Mann. Also wenn eine Familie einen Mann hat, wenn es jetzt nur eine Frau ist, ist es dann die Frau. Aber das Haupt der Familie, also die Person, die der Familie vorsteht, wenn er die schwächt, dann hat er die Familie geschwächt und dann hat er die Gemeinde geschwächt. Aber was Jesus möchte, ist, dass das Haupt der Gemeinde sind die Männer, dass sie in ihre Verantwortung kommen. Und Männer stehen in der Gefahr, dass sie extrem in Verantwortung sind, dass sie alles machen und alles drauf haben. Hey, guck mal hier, ich habe das gemacht, ich habe hier in der Gemeinde, ich habe da draußen hier das gemacht und wir haben alles aufgebaut, wir haben diese Gemeinde gebaut. Aber sie sind in der Gefahr, dass sie geistlich passiv sind. Hier irdisch sind sie aktiv, aber geistlich passiv und sie verlieren ihre Autorität. Und da, wo Männer ihre Autorität verloren haben, entsteht ein Ungleichgewicht. Und dann entsteht ein Ungleichgewicht in der Gemeinde. Die Familie ist die Gemeinde sind Menschen. Und plötzlich werden die Frauen stärker, weil Frauen ein bisschen näher dran sind an Jesus. Und dann fangen die Männer an und sagen, hey, die Frauen, die haben ja hier ein bisschen zu viel zu sagen. Aber der eigentliche Punkt ist, dass die Männer, also die Häupter der Gemeinde, verführt sind, weil sie nicht gewacht haben, verführt vom Feind und nicht erkannt haben, dass sie eine Verantwortung haben in ihrer Familie, nämlich König und Priester zu sein. Und ich komme jetzt dann zu diesem nächsten Punkt, dass wir nicht nur berufen sind zu herrschen als Könige, sondern es ist ja eine Doppelberufung, König und Priester. Und bevor wir König sein können in der Familie, müssen wir zuerst Priester sein. Du kannst nicht herrschen nur als König. Ich weiß, es gibt so Familienhäupter, die herrschen nur als König. Ich kenne auch Leute, die ich schon lange kenne, die glauben, dass sie in ihrer Familie als Mann die Herrschaft errichten, wenn sie ihrer Frau sagen, wo es lang geht. Ich bin hier der König und wir machen das so. Ich bin das Haupt, steht ja in der Bibel. Aber die Berufung und auch das Leben, was Jesus vorlebt, ist, dass wir zuerst Priester sein sollen. Also ich spreche natürlich jetzt nicht nur zu den Männern, aber von der Bibel her ist ja immer dieses Vaterschaft und die Väter sind eigentlich so, die in erster Linie angesprochen werden, auch in der Gemeinde. Die Frauen beziehe ich ja da genauso mit hinein. Die Verantwortung ist ja die gleiche. Aber die Väter sind die Ersten, die angesprochen sind. Und jetzt geht es darum, dass wir Priester sind, bevor wir König sind. Du kannst auch nicht hier in die Gemeinde kommen und sagen, hey, so läuft's, sondern es geht darum, dass du zuerst Priester bist. Und ich habe jetzt einen ganz langen Weg, worauf ich hinaus will, aber ich lasse den Weg jetzt weg. Und ich komme schon mal dahin, wo ich hinaus will, damit ihr den Punkt versteht, um was es heute geht. Jesus ist ja dieser Priester. In Hebräerbrief wird es beschrieben, dass er der Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, oder Melchisedek, oder wie er das ausspricht. Melchisedek heißt, glaube ich, Priester der Gerechtigkeit. Was heißt das, Ewald? Sedek ist die Gerechtigkeit. Ja. Jesus Christus ist nach der Ordnung Melchisedeks, niemand weiß, wer das ist, das ist eine Figur im Alten Testament, Abraham brachte ihm Opfer, aber nach dieser Ordnung ist er Priester. Und Jesus war ja kein Levit, also eigentlich hatte er keine Berechtigung, Priester zu sein. Aber weil er höher, er steht über dem, und diese Ordnung Melchisedeks steht über dem levitischen Priestertum, und Jesus ist dieser hohe Priester, der aufgrund seines Gottseins Priester ist. Er braucht nicht ein Levit sein, sondern er ist nach dieser Ordnung Melchisedeks. Und es heißt dann, dass er als dieser Priester, Jesus ist der Priester, dass er Opfer darbrachte. Und zwar das größte Opfer, was Jesus bringt, ist sein Leben. Ich muss vielleicht noch eins vorne dran reinschieben. Die Hauptaufgabe eines Priesters, jetzt habe ich es schon verraten. Was ist das? Was? Bitte? Ich habe es fast schon verraten, ja, fast richtig. Was mussten die Priester im Tempel hauptsächlich bringen oder machen? Opfer, genau. Also die Hauptaufgabe und der Hauptdienst des Priesters ist Opfer bringen. Und wenn Jesus dieser Priester ist, dann ist er eigentlich für uns als Gemeinde dieses Vorbild. Er brachte Opfer. Und um zu verstehen, was Petrus meint, wenn er sagt, wir sollen Könige und Priester zu sein, müssen wir auch verstehen, was es heißt, zu opfern. Ich muss vielleicht noch eins vorne dran lesen, da steht nämlich der Dienst, also 1. Petrus 2, Vers 5 dann, dieses Priesters. Vers 9 ist es, ihr seid eben das königliche Priestertum, Vers 5. Noch besser, Vers 3, Vers 5, stimmt nicht. Und auch ihr, also hier die Berufung für die Gemeinde, als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also dieser priesterliche Dienst, den wir bringen sollen, heißt, Petrus erklärt es hier, wir sollen geistliche Opfer bringen. Und da gibt es jetzt ein paar Bibelstellen in der Bibel, was das heißt. Ich glaube, Philipper 2, Vers 17, wo es heißt, das Bekenntnis eurer Lippen ist ein Opfer oder euer Glaube ist ein Opfer. Also es wird schon auch beschrieben. Aber ein Aspekt, den ich heute den Schwerpunkt drauflegen möchte und der ich glaube, der auch der nächste Schritt für uns ist als Gemeinde, ist das Opfer der Fürbitte, was Jesus bringt. Also zuerst opfert ja Jesus sein Leben, das ist auch ein Opfer. Römer 12, Vers 1, wir sollen auch unser Leben opfern. Aber dann bringt er auch ein Opfer in seinen Priesterdienst der Fürbitte. Und ich muss euch eine Bibelstelle dazu bringen, sonst glaubt ihr mir nicht. Ich bringe erstmal Hebräer 7, Vers 26. Da geht es um diesen Dienst. Denn einen solchen Hohepriester, das ist Jesus, mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sündopfer darzubringen und dann für die des Volkes, denn er hat ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Also das erste Opfer, was Jesus bringt, ist sich selbst. Und auch wir sollen uns selbst opfern, unser Leben, wir sollen unser Leben komplett geben. Und das zweite, was er opfert, ist in Hebräer 7, Vers 24. Hebräer 7, Vers 24. Dieser aber hat, das ist Jesus, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Also nochmal, er lebt für immer und bittet für sie. Er hat ein unvergängliches Priestertum, deswegen kann er uns selig machen. Jesus, so verstehe ich das, ist jetzt im Himmel und führt diesen Priesterdienst, diesen Königsdienst weiter. Und im Himmel macht er jetzt Fürbitte. Er hat es schon auf der Erde gemacht und wir sehen auch diesen Übergang. Am Kreuz sagt er ja, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also ein Opfer, was Jesus bringt, ist diese Fürbitte als Priester. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er leistet hier Fürbitte und Fürbitte heißt, er stellt sich zwischen Gott und Menschen. Er stellt sich zwischen Gott und jemand, der hier ist. Also wenn ich das jetzt heute mache, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Ewald, wenn ich darf. Wenn ich Fürbitte für einen Ewald mache, dann stelle ich mich zwischen Ewald und Gott und dann trete ich vor Gott und fange an, für ihn zu bitten. Und das ist ein Dienst Jesu, den er jetzt leistet im Himmel. Er tut Fürbitte für uns und das ist ein Opferdienst, ein Priesterdienst. Und ich glaube, dass es der Dienst ist, den wir jetzt gerade brauchen. Wir brauchen jetzt, gerade in dieser Zeit der Krise, eine Gemeinde, die diesen Dienst der Fürbitte tut, die dieses geistliche Opfer der Fürbitte bringt. Ich glaube, dass das der nächste Schritt ist für uns jetzt in dieser Zeit. Und dann spielt es jetzt keine Rolle, wie viele Leute da sind, wenn heute Morgen ihr, die ihr es da seid, euch zu diesem Dienst berufen lasst. Dann können wir etwas hier in dieser Gemeinde verändern. Wenn ihr in dieser Gemeinde was verändern wollt und was weiterbringen wollt, dann geht es darum, dass ihr euch neu hingebt zu diesem Dienst und dass ihr sagt, okay, jetzt haben wir hier eine Krise und jetzt müssen wir irgendwie eine neue Richtung finden. Was ist denn die Richtung? Und Jesus spricht hier und Petrus und die Bibel eine Berufung aus. Die Richtung ist, dass ihr Priester seid. Und ich glaube, dass der erste Dienst und das erste Opfer ist natürlich wir selbst, aber das nächste Opfer ist, dass wir anfangen zu beten. Wenn viele jetzt sagen, oh Mann, hier war eine Krise, was geht denn jetzt weiter? Ich glaube, ich komme nicht mehr. Oder ihr merkt irgendwie, da stimmt was nicht, dann lasst euch das aufs Herz legen. Welche Person in dieser Gemeinde, zwischen welche Person sollt ihr euch und Gott stellen, um für sie Fürbitte zu leisten? Und das soll heute Morgen passieren, dass wir hinhören. Wer ist denn das, für den ich Fürbitte leisten soll? Wo soll ich denn diesen Priesterdienst anfangen? Es fängt natürlich wieder in euren Familien an, es fängt wieder an bei dem Haupt der Familie. Die Aufgabe des Hauptes ist es, für seine Familie Priester zu sein. Aber es fängt auch hier in unserer Mitte als nächstes an, heute Morgen hier. Und vielleicht können wir da gerade hinhören, weil ich glaube, dass das was ist, was der Heilige Geist heute wirken möchte. Und dann spielt es wirklich keine Rolle, wie viel da sind, wenn heute Morgen sich Menschen in diese Fürbitte, in diesen Dienst berufen lassen. Dann kann die Gemeinde in die Berufung kommen und auch in diese Berufung, dass wir herrschen hier auf dieser Erde, hier in Ettenheim und hier an diesem Ort, aber vielmehr in diesen Beziehungen, die wir leben. Wer ist es, der dir gerade in den Sinn kommt? Fürbitte heißt, Gott legt dir jemand aufs Herz. Das muss nicht unbedingt sein, dass das eine Person ist, die dir gut liegt oder die du magst. Aber es ist ein Ruf, wo Gott dich hineinruft, um zu sagen, hey, ich möchte, dass du anfängst, für diese Person zu beten. Lass uns einfach die Augen schließen und hinhören. Und fragen, wer das ist. Und nehmt es mit nach Hause heute, was Gott euch aufs Herz legt. Ich bete auch jetzt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in Fürbitte rufst. Und dass das der erste Dienst ist, den wir tun sollen. Ich bitte dich, leg uns Menschen aufs Herz, einen oder zwei oder mehrere, für die wir beten. Ich bitte dich auch für die Jugend, dass du uns Jugendliche aufs Herz legst, dich für die ältere Generation, die mittlere Generation. Ich bitte dich, leg uns Herzen, Menschen aufs Herz von hier, gläubige Geschwister, Brüder und Schwestern. Und schenk, dass wir hineinkommen in diesen Dienst der Fürbitte, für andere zu beten. Bitte ich, dass du das heute Morgen freisetzt, ein Herz der Fürbitte und ein Geist der Fürbitte, dass du diesen Ruf freisetzt. Und dass du das in uns freisetzt, dass das gerade jetzt passiert. Herr, ich segne euch als Gemeinde, jetzt und hier, dass das in euch passiert, dass ihr euch rufen lasst hinein. Und dass ihr vielleicht auch für die betet, die euch gar nicht liegen, vielleicht ruft euch auch Gott da hinein. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, Gott Vater, dass wir in diese Autorität kommen, Könige und Priester zu sein. Dass du uns weiterbringst, dass du das freisetzt in uns und dass wir jetzt nicht jammern und verzweifeln, weil wir in einer Krise stecken, sondern dass wir aufstehen innerlich und Verantwortung übernehmen und freigesetzt werden. Ich bitte dich um eine Freisetzung, ich bitte dich, dass Menschen auch zeitlich freigesetzt werden hier. Ich habe das auch ganz stark, wenn ihr zuerst das Reich Gottes sucht, wenn ihr euren Tag anfangt, dann wird Gott in eurer Arbeit, in eurem Tun, in eurem Alltag, in eurer Familie, zu Hause, euch Zeit freisetzen und Raum, wenn ihr zuerst das Reich Gottes sucht. Wenn Gott was Neues wirkt, dann braucht er eine neue Hingabe von seinem Volk und von seinen Leitern. Dann wirkt da was Neues und eine Phase der Krise ist auch immer eine Phase, wo was Neues geboren werden kann. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du das wirkst, was dein Geist für uns als Gemeinde universal, aber auch hier lokal in Ettenheim möchte, dass wir es erkennen und da hineinfinden. Amen.